In unserer heutigen Episode greifen wir ein hochaktuelles Thema auf. Zusammen mit unserem Gast Philipp von der Wippel spreche ich darüber, wie wir durch Schwarmintelligenz Lösungen für die aktuelle Covid-Krise entwickeln und die gleichzeitig auch für zukünftige Herausforderungen nutzen können. Philipp ist der Gründer von Project Together und war dieses Jahr der Mitinitiator für den weltweit größten Hackathon Wir vs. Virus gegen die Auswirkungen der Covid-Pandemie. An dem Hackathon ist unheimlich faszinierend, haben mehr als 28.000 Menschen teilgenommen. Und wie sie das genau auf die Beine gestellt haben, wie es dazu kam, dass das Projekt sogar von der Kanzlerin unterstützt wurde, genau das erklärt Philipp in unserem Gespräch. Du kannst dich außerdem auf Einblicke zum Thema Zukunftstrends freuen und worauf du achten solltest und wie du up-to-date bleiben kannst. Philipp teilt da, welche Podcasts er hört und generell, wie er schafft, da den Überblick zu behalten und sich nicht überfordert zu fühlen. Und wir sprechen darüber, wie die Zukunft der Gesellschaft aussehen kann, was seine Vision dafür ist und vor allen Dingen auch, welche Rolle, und das finde ich auch sehr spannend, die eigene Sterblichkeit in seinem täglichen Wirken spielt. Und Philipp und ich machen hier wirklich einen Deep Dive und deswegen würde ich dir empfehlen, dich in einer ruhigen Minute auf dieses Gespräch einzulassen, damit du auch möglichst viel mitnehmen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen.
Philipp, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich total, dass es heute geklappt hat und dass du mit dabei bist.
Danke, Jonathan, dass ich da sein darf.
Ich würde gerne mal damit einleiten, mit einem persönlichen Statement, weil ich gestehen muss, dass ich mich, seitdem wir uns kennengelernt haben, immer riesig auf die Gespräche mit dir freue. Ich meine, damals, das ist jetzt über 3 Jahre her, hatten wir uns im Englischen Garten verabredet und ich kann mich noch daran erinnern, wir wollten uns irgendwie, ja, auf ein Buchinterview hatten wir uns damals getroffen, wollten eine Stunde zusammen spazieren gehen und haben dann, ich glaube, 3,5 Stunden miteinander im Englischen Garten verbracht und alle möglichen Themen miteinander besprochen, sind dann auch Mittagessen gegangen und der Redefluss war so schön und ich hatte seitdem in jedem Gespräch das Gefühl, dass wir diese besondere Art des Gesprächs immer wieder aufleben lassen und von daher hoffe ich, dass wir das auch heute hinbekommen und ja, wie gesagt, freue mich jetzt sehr mit dir über deine Aktivitäten in den letzten Monaten zu sprechen, über deine Learnings. Du hast unheimlich viel vorangetrieben und vielleicht können wir als erstes mal darüber sprechen, was es mit der Initiative Wir vs. Virus auf sich hat. Da habt ihr ja wirklich was auf die Beine gestellt, wo die Bundeskanzlerin und Co. mit drauf eingestiegen sind. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, was ihr damit gemacht habt. Und dann sprechen wir darüber, was eure Learnings sind und wie wir als Gesellschaft, was wir daraus lernen können, jetzt im Umgang mit der Pandemie.
Ja, gerne. Also Wir vs. Virus ist zu dem größten Hackathon geworden, der, ich glaube, weltweit jemals stattgefunden hat. Wir vs. Virus hat direkt zu Beginn der ersten Welle der Corona-Pandemie am 20. bis 22. März stattgefunden. 28.000 Menschen haben daran teilgenommen. Warum? Weil sie einen Beitrag dazu leisten wollten, diese großen Herausforderungen, vor die wir alle gestellt sind, ob im Bildungsbereich, im Arbeitsbereich, im Pflegebereich, diese großen Herausforderungen mit neuen kreativen Lösungen zu entgegnen. Und aus diesem Wochenende, aus dem Hackathon, ist ein sechsmonatiger Beteiligungsprozess geworden. Über 6 Monate haben Tausende von engagierten Bürgerinnen und Bürgern technische, aber auch nicht technische Lösungen entwickelt, um diesen, ja, komplett neuen Alltagsherausforderungen entgegenzutreten und konnten damit Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen von Menschen das Leben ein bisschen besser machen. Wie sind wir dazu gekommen? Unsere Mission bei Project Together ist es, den Ideenreichtum, diese Schwarmintelligenz, die in unserer Gesellschaft ist, die in den Millionen von Köpfen einfach da ist, die jetzt mit auch den digitalen Möglichkeiten, die wir haben, endlich nutzbar zu machen. Weil wir diese Schwarmintelligenz bisher, diese vielen Ideen, diese vielen Initiativen, die also da sind, die endlich nutzbar zu machen und dieses Bottom-up aus der Zivilgesellschaft zu verbinden mit der Umsetzungskraft der etablierten Institutionen. Natürlich ganz vorne der Staat, die öffentliche Verwaltung. Und das ist die Mission auch von Project Together, wo wir glauben, so kann ein neuer Problemlösungsprozess aussehen, der agil genug ist, genug Raum gibt zum Testen, also genau das eigentlich löst, woran die etablierten Institutionen gerade scheitern, dass sie eigentlich nicht mehr dem gewachsen sind. Und das war auch der Grund, warum wir zu We vs. Virus gekommen sind, wo wir mit 6 weiteren Partnern den Hackathon gestartet haben. Und ja, vielleicht We vs. Virus der erste Fall war, wo wir in so einer Größendimension vormachen durften und vormachen konnten, wie Open Social Innovation, so wie wir es beschreiben, wirklich in der Breite funktionieren kann.
Bevor wir jetzt über deine Learnings sprechen, lass uns kurz den Schritt zurück machen, weil du jetzt 2x Project Together erwähnt hast. Und ich finde es unheimlich beeindruckend. Ich glaube, du hast damit mit 16 angefangen. Und vielleicht kannst du, wie gesagt, bevor wir dann hier weiter über diesen Hackathon sprechen, mal kurz erzählen, was hinter Project Together steckt, wieso du das damals gegründet hast. Ich meine, ich finde es, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr inspirierende Geschichte und du hast damit Tausende von Menschen und unheimlich viele Projekte begleiten dürfen und, wie gesagt, hast sehr, sehr früh damit gestartet.
Project Together ist gestartet durch ein persönliches Erlebnis, als ich mit 16 in einem Schüleraustausch in England war, einen syrischen Mitschüler kennengelernt habe, der sich gefragt hat, wie kann er irgendwas dazu beitragen, diesen bestialischen Bürgerkrieg in Syrien zu stoppen oder zumindest seiner Familie zu helfen. Und seine Realisierung war, er muss hier und jetzt in England anfangen, wo er mit seiner Familie lebt. Wir haben gemeinsam eine Kampagne gestartet, die war ganz simpel. Unser Ziel war es, die Geschehnisse in Syrien sichtbarer und spürbarer für englische Schüler zu machen, haben angefangen, Live-Skype-Konferenzen in englischen Schulen zu machen. Das ist so eingeschlagen, dass innerhalb von wenigen Wochen das sich an Dutzende Schulen verteilt hat. Wir eingeladen wurden, es in andere Bezirke in der Region zu bringen und 3 Monate später im House of Commons im englischen Parlament diese Kampagne vorstellen konnten mit Unterstützung des Premierministers. Und mir ist klar geworden, wenn es gelingt, dass ein 16-jähriger Schüler innerhalb von wenigen Monaten etwas starten kann, was am Ende mit dem BBC kooperiert und im englischen Parlament vorgestellt wird, wie könnte eine Methodik aussehen, die das nicht zu einem Einzelfall bleiben lässt, sondern zu einem neuen Mechanismus wird, wie Veränderung passiert, nämlich nicht nur dadurch, dass wir als Gesellschaft jahrelang über etwas nur diskutieren, sondern indem wir einfach Dinge mal austesten, zeigen, was funktioniert, was nicht funktioniert und das dann in die Breite bringen. Und das war der Gründungsmoment. Daraus ist eine Initiative geworden, die genau das zum Ziel hatte, nämlich wie können wir eine Plattform schaffen, einen Mechanismus schaffen, eine Bewegung schaffen, die genau diesen Einzelfall, der dort passiert ist, zur neuen Norm macht.
Sehr schön. Und vielleicht kannst du ein bisschen was auch darüber erzählen, welche Projekte ihr unterstützt, wie das Team dann gewachsen ist. Ihr habt jetzt, glaube ich, knapp 1000 Projekte habt ihr begleitet, oder?
Ja.
Und vielleicht ein Beispiel rausgreifen, wo du sagst, das ist ein Projekt, da geht dir richtig das Herz auf. Da bist du auch richtig stolz drauf, dass ihr das mit begleiten durftet. Da gibt es bestimmt einige, aber vielleicht kannst du ein, zwei Mal rausgreifen und den Prozess beschreiben. Jemand kommt zu euch, ich sage, Philipp, ich habe die Idee in einem bestimmten sozialgesellschaftlichen Bereich, möchte da gerne was auf die Beine stellen. Dann werde ich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, von einem Coach von euch vielleicht begleitet oder ich kriege dazu Impulse. Und dann geht es darum, diese Idee nach außen in die Welt zu tragen, oder?
So ist es. Also ich kann da, glaube ich, mir fällt es immer sehr schwer, da einzelne rauszugreifen. Ich mach's trotzdem. Du sagst es komplett richtig. Unser Prozess ist darauf angelegt, dass jeder, der eine Idee hat zu einem gesellschaftlichen Problem, auf unserer Plattform die Möglichkeit bekommt, einmal persönlich Expertise aufzubauen, Mentoring zu bekommen, aber auch die Zugänge zu bekommen, die es braucht, um überhaupt zu validieren, also rauszufinden, ob denn die Idee eigentlich echt eine Lösung auf das Problem ist. Und wenn das sich herausstellt, dass es so ist, dann auch die Verbindungen zu bekommen, die Zugänge zu bekommen, damit die Idee zum Tragen kommt. Und reinzugehen in ein Beispiel von Jonathan Funke, der Tipmi gestartet hat, eine sehr visionäre Idee, der gesagt hat, könnte es gelingen, auch globale Ungerechtigkeit dadurch zu mitigieren, dass man es schafft, ein kulturelles Element, das wir in Restaurants kennen, nämlich des Trinkgeldes, wie man das eigentlich in der ganzen Welt des E-Commerces übertragen könnte, um die Verbindung zwischen dem Letztkonsumenten und dem Erstproduzenten, diese Brücke näher zu schlagen. Und er hat begonnen, daran zu bauen, hat viele Umwege auch genommen und viele Iterationen gemacht, weil es natürlich ein komplexes Vorhaben, wie würde es aussehen, wenn jeder bei jedem Kaufvorgang ein 10-prozentiges, 15-prozentiges Trinkgeld an den Erstproduzenten geben könnte. Und er hat sich aber durchgebissen. Er hat es geschafft, ein Team aufzubauen, Funding dafür zu bekommen und arbeitet jetzt mit namhaften Einzelhändlern und auch Textilherstellern zusammen, um genau diese Brücke zu schlagen mit modernster Technologie, teilweise auch mit Blockchain-Ansätzen, um genau diese Nachverfolgbarkeit von Lieferketten hinzubekommen. Das als ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, die wir auch sehr früh kennengelernt haben, sind die beiden Initiatoren von Free Interrail, Martin und Vincent, die erlebt haben und die klar wurden, dass die europäische Idee nur dann überleben kann, wenn mehr junge Europäer auch wirklich erleben, was Europa bedeutet. Und sie haben gemerkt, Europa kann man nur verstehen, wenn man auch über die eigenen Grenzen hinweg in andere Länder reist, und haben gesehen, viele Menschen, gerade auch in Mittelosteuropa, haben aber nicht die Möglichkeit, Europa zu bereisen und verlassen bis zum 30. Lebensjahr oft ihr Land nicht. Und haben gesagt, was wäre, wenn jeder 18-Jährige zum 18. Geburtstag als europäischer Bürger ein Ticket bekommen würde, ein Free Interrail-Ticket, um Europa zu bereisen. Das war eine verrückte Idee, die ist gestartet einfach nur als Initiative, haben es geschafft, über Stiftungsförderungen die ersten kleinen Trials zu machen, die ersten kleinen Tests. Und jetzt ist es 2 Jahre später ein eigenes Programm bei der Europäischen Kommission mit einem insgesamten Volumen von 700 Millionen Euro, heißt Discover EU. Und genau das sind die vielen Geschichten, die entstehen, wenn man dran glaubt, dass der erste Schritt immer das Beweisen im Kleinen ist. Also nicht drüber reden, sondern einfach mal machen und schauen, ob es klappt. Und wenn es klappt, dann ist das Showing so viel stärker als nur das Telling. Und dann klappt es auch, dass eine Europäische Kommission sagt, ja, wir sehen ja, das klappt. All die Bedenken, die wir vielleicht gehabt hätten, haben sich gar nicht herausgestellt. All die Gründe, die wir gehabt hätten, um die Idee tot zu machen, die sind nicht berechtigt, dann können wir es ja auch groß machen. Und so, glaube ich, ist eine meiner wichtigsten Überzeugungen, dass wir ganz viel gesellschaftliche Veränderungen deswegen nicht sehen, weil wir uns nicht trauen, die Dinge auszuprobieren, und wir uns vor den hypothetischen Gründen, warum es schieflaufen könnte, uns verstecken, um es überhaupt auszutesten.
Ich finde das ein richtig schöner Gedanke, und ich glaube, ihr seid da ein sensationelles Beispiel dafür, anderen eine Plattform auch zu bieten, dieses positive Beispiel nach außen zu tragen und dadurch wiederum in anderen den Glauben freizusetzen, hey, die haben das hinbekommen, wir können das auch schaffen. Also das finde ich, das hat dann so einen Lawineneffekt, dass ich sage, hey, also wenn ich sehe all diese positiven Beispiele, diese schönen Geschichten, jetzt kann ich auch was machen, und vor allen Dingen jetzt weckt das vielleicht dann auch in mir die Überzeugung, den Tatendrang zu sagen, ich pack's jetzt an, ich hatte diese Idee, ich habe oft gedacht, vielleicht ist es zu groß gesponnen oder vielleicht weiß ich nicht, was all die Gründe dafür sein könnten, zu sagen, dann packe ich es nicht an. Aber wie gesagt, diese vielen, vielen Beispiele, die ihr da zusammenbringt, glaube ich, ist eine Riesenbestärkung für all diejenigen, die sagen, hey, ich würde auch gerne was anpacken.
So soll es sein. Und ich glaube, ich träume von einer Gesellschaft des Machens, einer Gesellschaft von Macherinnen und Machern, die davon leben, nicht destruktiv sich gegenseitig die Schuld für die Zustände zu geben, wie sie sind. Auch das erleben wir gerade viel in der Welt, sondern wo wir es schaffen, auch in Deutschland, diese dieses Element, was uns ja auch, was schon auch irgendwo typisch für unser Land ist, dieses Erfinder, der Erfindergeist,
ja.
das, was hinter dem deutschen Ingenieurswesen steckt. Wenn wir schaffen, das auch auf die Gesellschaft zu übertragen, diese Lust am Ausprobieren, ja. diese Lust am Erfindertum, und genau das, wie du sagst, sollen auch diese Geschichten eigentlich inspirieren.
Ja, ist ganz wichtig, diese Haltung, dass du sagst, okay, ich pack mal was an, ich gehe die ersten Schritte und habe dann kleine Resultate, um dann zu sagen, und jetzt kann man es richtig groß aufbauen. Jetzt ist es ja so, ihr habt ja nicht unlimitiert Ressourcen. Also ihr habt ja jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Coaches habt ihr aktuell, die Projekte begleiten können?
500. Okay. Und dabei sind natürlich Coaches inzwischen nur ein Element das, was wir als Plattformressourcen beschreiben, wo wir quasi Coaching anfangen, wir über 400 Experten haben, die also wirklich in einzelnen Themenbereichen, in einzelnen methodischen Bereichen wirklich tief drin sind. Wir über 200 Ressourcenpartner mit auf der Plattform haben, Unternehmen, die ihre Sachleistungen, egal ob das IT-Infrastruktur, ob das Datenschutzagenturen sind, die ihre Leistungen pro bono, also kostenlos für die Initiativen zur Verfügung stellen. Wir bündeln inzwischen auch philanthropische Gelder, also wir bündeln Spenden, um dann auch Initiativen ein Stipendium geben zu können, einen Vertrauensvorschuss geben zu können über die ersten 6 bis 9 Monate. Aber ja, unsere Ressourcen sind nicht begrenzt.
Wie wählt ihr denn dann aus, welche Projekte ihr, welche Initiativen ihr unterstützt? Also was sind so eure Kriterien, dass ihr sagt, so, oder wann komme ich auch zu euch und sage, Philipp, das ist meine Idee, ich würde gerne bei euch da die Unterstützung bekommen, würde das gerne bei euch im Programm durchlaufen?
Bei uns dreht sich alles um einzelne Herausforderungen. Wir nennen sie Challenges. Das heißt, wir starten alle 3 Monate circa starten wir eine neue Challenge. Das bedeutet, wir nehmen uns die Herausforderung Landwirtschaft und Ernährung vor. Nämlich, wie kann eine Landwirtschaft und Ernährung aussehen, die klimaneutral, klimapositiv ist? Eine andere Herausforderung, wir haben darüber gesprochen, ist die Covid-Krise. Eine andere Herausforderung ist, wie gelingt es eigentlich, ein Bildungssystem aufzubauen und zu transformieren, das wirklich den Herausforderungen der nächsten Jahre geeignet ist. Wir brechen also die gesamtgesellschaftliche Herausforderung in einzelne Fragestellungen runter und setzen und starten sogenannte Challenges. Und anhand der Challenges können sich dann alle einbringen, die in dem Bereich was tun und starten. Und natürlich sind unsere Kapazitäten oftmals noch begrenzt, aber wir versuchen, so viel es geht, einen neuen Grundsatz zu etablieren, nämlich beweisen statt bewerben. Wir möchten mit der Logik des Bewerbens brechen, weil beim Bewerben geht es eben oftmals auch darum, nicht wer hat die beste Idee oder wer hat die größte Ambition, sondern geht es oftmals darum, wer hat die besten Credentials, also wer hat in einer guten Uni studiert, wer hat in guten Firmen gearbeitet, wer hat vielleicht schon was davor gegründet.
Ja.
Das sind wichtige Credentials, ich sag mal, wenn es um Risikominimierung geht und wenn ich jetzt ein VC wäre, dann würde man vielleicht auch so vorgehen. Aber man kommt nicht, so kommt man nicht auf die Ideen, die wirklich crazy sind.
Ja.
Und die wirklich den großen Sprung können. Deswegen ist unser Ansatz, mindestens immer 100, 150, 200 Initiativen zuzulassen pro Kohorte. Weil wir sehen, dass erst durch dieses gemeinsame Testen, gemeinsames Lernen, wenn wir dann 10 ähnliche Initiativen in so einer 100er Kohorte haben, wenn da 10 ähnliche dran sind, dann lernen die so viel untereinander, indem sie sehr, sehr, sehr viel scheitern und jede Woche in unserem Programm auch viele Gesprächsmöglichkeiten, Touchpoints haben. Und am Ende merkt man nach so 6 Monaten, keines der Ursprungsideen hat sich am Ende durchgesetzt. Oder genauso durchgesetzt. Sondern am Ende setzt sich dann eine Lösung durch, die eigentlich die Summe der Erfahrungen und der Erkenntnisse von den 10 ähnlichen sind. Und diese Art von gesellschaftlichem Testraum, den wir damit kreieren, das ist eigentlich unser Ziel. Also wir verstehen es nicht als Inkubator, wo wir einzelne Lösungen groß machen, sondern wir schaffen einen Raum, wo Scheitern an der Tagesordnung ist. Wir aber es schaffen durch unsere Koordinierung einen Weg zu finden, dass dieses Scheitern nicht nur in, ich sag mal, individueller Frustration mündet, ja, sondern eigentlich am Ende zu einem Lernprozess führt, der zu wirklichen Lösungen führt, die durchschlagen.
Und das ist ja dieses Schwarmintelligenz-Thema, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, was du auch eingangs gesagt hattest mit der Wir versus Virus-Kampagne, wo ihr gesagt habt, ihr wollt, dass da sich wirklich viele Leute einbringen können, dass man gemeinsam Lösungen findet. Und was sind denn da so die zentralen Learnings, die ihr da mitgenommen habt? Also was heißt das für uns als Gesellschaft? Wie können wir jetzt aus dem, wenn ihr da so viele Leute mit eingebunden habt, wie können wir daraus neue Maßnahmen ableiten und sagen, okay, und so machen wir jetzt weiter?
Ja, also erstmal, Wir versus Virus hat so viele Beweise geliefert, dass kollektive Intelligenz möglich ist. Ein Beispiel, es gab ein Handlungsfeld, da waren 10 Initiativen drin, die alle an dem Punkt der Infektionskettennachverfolgung ansetzen. Also wie die Gesundheitsämter unterstützt werden können, die Covid-Fälle besser zu entdecken, zu verfolgen, die bessere Kommunikation zwischen Betroffenen und den Amtsärzten. Und die haben alle an unterschiedlichen Punkten angesetzt. Die einen an den Testkapazitäten, die anderen an der Bürgerkommunikation. Und die haben gemeinsam gelernt, was funktioniert, was nicht funktioniert, und haben sich jetzt letztendlich in einem gemeinsamen Innovationsverbund zusammengeschlossen. Mhm. Also plötzlich wurden aus 10 unterschiedlichen Initiativen wurde ein gemeinsames Auftreten und sind jetzt dabei, wirklich den öffentlichen Gesundheitsdienst zu digitalisieren. Also das nur mal als Beispiel. Diese kollektive Intelligenz ist ja oftmals etwas, worüber man spricht, aber das oftmals nicht so greifbar wird. Und für mich wird es dann dort greifbar, wo wirklich ähnliche, also Teams an ähnlichen Lösungsansätzen parallel Dinge ausprobieren, parallel ihre Erfahrungen machen, die aber nicht für sich behalten, sondern man es trotzdem schafft, sie so koordiniert zu teilen, dass sie am Ende vielleicht sogar eben auf die Conclusio kommen, sie sollten sich eigentlich zusammenschließen zu einem gemeinsamen Verbund. So, das nochmal als nur ein lebendiges Beispiel davon.
Lass mich da an der Stelle mal kurz einhaken, Philipp, und fragen, wie schafft ihr denn dieses Koordinieren? Also wie kriegt ihr diesen Wissenstransfer her? Ich glaube, das ist zum Beispiel auch für ganz viele Unternehmen ja oder generell eine große Herausforderung, dann zu sagen, okay, wie teilt man dieses kollektive Wissen beziehungsweise die Erfahrungen, die einer gemacht hat? Das ist ja ein bisschen das vielleicht jetzt mal als Parallele, wo wir sagen, okay, deswegen ist diese KI-Thematik so interessant, weil wenn eine Maschine was lernt, dann lässt sich das übertragen und dann lernen alle Maschinen mit und so ist dieser Fortschritt viel, viel schneller. Wie kriegt ihr das übertragen auf die menschliche Ebene in eure Projekte?
Ja, also erstmal eine Grundlage dafür ist, dass wir begonnen haben, vor einem Jahr eine digitale Plattform zu entwickeln mit vielen großen Partnern von uns, eine digitale Plattform zu entwickeln, die es schafft, hunderte Initiativen parallel mit zu betreuen. Also Updates der einzelnen Initiativen koordiniert aufzubereiten. Dass man sieht, wie der Fortschritt der einzelnen Initiative aussieht. Dass andere Initiativen sehen, was sind die Learnings der letzten Woche? Mit welchen Partnern haben sie gesprochen? Und dass man dann auch schafft, das zu kartografieren, dass man das schafft, durch einfach Möglichkeiten der digitalen Darstellung plötzlich Philipp in der Wortfindung. Komplexe Sache zu, also wenn es darum geht, wie schaffen wir es auch durch digitale Wege der Darstellung,
Komplexe Zusammenhänge
und Sachverhalte. Jonathan bringt mir die deutsche Sprache bei. Komplexe Zusammenhänge in einer einfachen Weise darzustellen, weil ich glaube, genau das hält. Ein Faktor, der uns davon abhält, diese kollektive Intelligenz wirklich zu nutzen, ist, dass das menschliche Gehirn an manchen Punkten aussteigt. An manchen Punkten eben die Komplexität an Vernetzungen nicht verarbeitet, wenn er es dargestellt bekommt. Und so schaue ich auch auf Technologie und so setzen wir sie ein. Das ist ein Punkt, wie wir das schaffen. Der zweite Punkt ist aber auch wirklich, wie man so ein 6-monatiges Programm, wo die Initiativen teilnehmen, wie man das formatiert. Also dass man es schafft, wirklich einmal in der Woche, das war bei We vs. Virus so, am Mittwochabend die Teams, die an ähnlichen Lösungen arbeiten, in einer so effizienten Art und Weise in einen Austausch haben, führende Mentoren in dem Bereich dabei sind, ja, also wenn es um Digitalisierung von öffentlichen Leistungen geht, dann sitzt dann eben ein Regierungspräsident mit dabei. Ja. Und der wirklich als Challenger, also jemand, der kritische Fragen stellt, das auch vor allen tut. Ja, also unser Learning, klar, 1:1 Mentoring ist nochmal was anderes, aber dass sozusagen diese Auseinandersetzung von auch direkter Kritik und direktem Feedback, dass das nicht nur eine Initiative hört, sondern dass das die anderen Initiativen, die an einem ähnlichen Thema arbeiten, auch hören und nicht selbst die ganzen gleichen Erfahrungen selbst machen müssen, das ist beschleunigt diesen Innovationsprozess extrem.
Ich denke, als Zuhörer, so stelle ich mir jetzt die Frage, so, wow, das klingt richtig groß und ihr habt da wirklich viele Player zusammengebracht und du hattest es eingangs gesagt, so der global größte Hackathon zu so einem Thema. Wie ist es dazu gekommen? Also wie habt ihr da so viele Partner für gewonnen? Wie kam das so? Wie sind die Leute darauf aufmerksam geworden? Wie haben die sich eingebracht? Wieso haben die sich eingebracht? Also wie habt ihr das so groß aufgezogen?
Entstanden ist es an einem Sonntag, das war der 15. März. Und uns bei Push Together hat es sehr umgetrieben, wie können wir unsere Methodik, unsere Open Social Innovation Methodik, also die Idee, wie man eben bottom-up neue Lösungen entwickelt, wie können wir jetzt da einen Beitrag leisten in der sich anbahnenden Corona-Krise? Die Frage haben wir uns gestellt. Ich habe da auch auf Social Media meine Gedanken schon mal geschrieben und nach Feedback gefragt. Und parallel haben sich mehrere Organisationen die gleiche Frage gestellt. Und deswegen haben sich eben 7 Organisationen am Montag, das war dann der 16. März, zusammengefunden und gesagt, lass uns genau so einen Open Social Innovation Prozess jetzt zu Covid starten und lass uns vor allem auch sicherstellen, dass die neuen Lösungsansätze, die entwickelt werden, egal ob im Pflegebereich, ob im medizinischen Bereich, ob in der Unterstützung von Solo-Selbstständigen, dass diese Lösungen auch wirklich in die Umsetzung danach kommen, dass die wirklich dort helfen. Und dann ist es gelungen, eben über einen der Partner, For Germany, Tech for Germany, sehr unkompliziert das Bundeskanzleramt zu gewinnen, als Kooperationspartner, als Schirmherr. Mhm. Und mit dem Bundeskanzleramt sogar die ganze Bundesregierung, alle Ministerien, die dann da auch offiziell zugestimmt haben, das mit zu unterstützen, damit Initiator auch zu sein. Und ich glaube, das war ein Gamechanger. Warum? Weil, wenn man sich mal anschaut, Partizipation, Bürgerbeteiligung ist nichts Neues. Und ganz oft ist auch Bürgerbeteiligung und Partizipation schon mit so einer gewissen Resignation und mit so einer Frustration konnotiert. Warum? Weil ganz oft in Bürgerbeteiligungsprozessen viele Bürgerinnen und Bürger sich einbringen, Zeit verwenden, nachdenken und am Ende passiert nichts mit den Resultaten. Ja. Und dadurch, dass die Bundesregierung sich dahingestellt hat und gesagt hat, das ist eine historische Krise. Es ist eine historische Krise mit Herausforderungen, wo wir als Regierung also selbst nicht die Antworten ad hoc haben. Da brauchen wir die Kreativität von allen Menschen. Und wir sind bereit, auch die Zugänge und die Ressourcen zu schaffen, das am Ende auch umzusetzen. Und dieses Commitment hat, glaube ich, einen Ruck kreiert, ja. Mobilisierungsruck kreiert. Wenn ich als Bürger plötzlich angesprochen bin, du kannst helfen, du kannst mit der Regierung helfen, diese Krise zu meistern. Und hier ist ein konkreter Kanal, wie deine Idee vielleicht am Ende von einer Behörde umgesetzt wird, dann ist das eine Aussicht auf Selbstwirksamkeit, klar, ja, die sich so viele Menschen wünschen.
Wirklich schön. Sag mal, Philipp, wo steht ihr jetzt damit und wie geht's weiter und wie kann man sich vielleicht noch einbringen, wenn man sagt so, wow, ich höre das jetzt und ich fühle mich da abgeholt und das, was Philipp und die ganzen Teams, die da mitarbeiten, das spricht mich wirklich an. Was kann ich da noch machen?
Wir sind jetzt mitten in der zweiten Welle und deswegen haben wir auch entschieden, dass wir versus Virus, gerade die funktionierenden Lösungen von wir versus Virus, jetzt noch viel mehr in die breite Umsetzung gebracht werden müssen. Das heißt, alle die jetzt gerade auch zuhören und die vielleicht in einer Institution arbeiten, die gerade auch von Covid stark betroffen ist, egal ob in einem Unternehmen, in einer öffentlichen Einrichtung, im medizinischen Bereich, wir haben die besten funktionierenden Lösungen in einem Katalog kuratiert und bringen die jetzt bis Weihnachten so weit in die Verbreitung, auf die Kommunalebenen, wie es nur geht, um einfach sicherzustellen, dass die Dinge, die in der ersten Welle entwickelt wurden, jetzt auch in der zweiten Welle wirken. Das ist ganz kurzfristig. Und ansonsten sehen wir Project Together wirklich als eine Plattform, als ein Drehkreuz, wo sehr unterschiedliche Personen mitwirken können. Also egal, ob all die jetzt zuhören, egal, ob du dich persönlich einbringen willst, mit deiner Expertise, mit deiner Erfahrung, ob du als Netzwerker dich einbringen willst, ob du vielleicht eine Institution bist, die sagt, wir wollen da in Zukunft Ressourcen mit reingeben. Ja. Ob du vielleicht sagst, wir sind an einem konkreten Thema interessiert. Wir haben jetzt gerade eben eine große Challenge angefangen zum Thema Bildung und Wissenschaft bis 2030. Wir haben das ganze Thema Farm, Food, Climate laufen. Wir starten eine ganze Reihe an neuen Themen im neuen Jahr. Und also kurzum, alle, die grundsätzlich bereit sind, die Teil dieser Transformation zu sein, sind eingeladen, dabei zu sein. Und unsere Aufgabe ist es, und das ist, bin ich sehr stolz drauf, dass wir bei Project Together es schaffen, sehr vielen unterschiedlichen Akteuren ihre Rolle zu geben. Ja. Und dadurch es wenige gibt, die nicht dabei sein können.
Philipp, wie wählt ihr denn aus, so was die Challenges sind, was die Themen sind? Also es gibt ja von der UN zum Beispiel sehr bekannt die SDGs, also die Sustainable Development Goals, die ja auch, glaube ich, bis 2030 ausgesprochen sind, oder? Ich glaube, es gibt auch noch weiterführende, aber wie geht ihr das an? Also wie wählt ihr aus, dass ihr sagt, okay, jetzt Bildung, Wissenschaft, jetzt das Thema klimaneutral, Ernährung, Agrarwirtschaft, was auch immer. Wie geht ihr da vor?
Wir planen auch jetzt für Anfang des Jahres einen großen Herausforderungsprozess. Also um in den einzelnen großen Zukunftsfragen wirklich zu erheben, wo sind die Stellschrauben? Wo sind die größten Blocker, dass das einzelne Development Goal erreicht wird? Und verifizieren dann für uns, sind diese Blocker welche, die auch durch die Zivilgesellschaft und durch neue kreative Lösungen auch wirklich verändert werden können. Es gibt natürlich Bereiche, viele Bereiche, die, wo einfach auch die politischen Rahmenbedingungen verändert werden müssen. Mhm. Und da würde ich sagen, auch da können wir einen Beitrag leisten. Auch unsere Initiativen können auch Inspiration für neue politische Rahmenbedingungen sein. Die können sozusagen Policy Prototypes sein. Aber wir schauen eben, dass wir in Themen reingehen, wo wir sagen, wo wir sehen, dort sind jetzt gerade diese Mikrobeweise gebraucht. Das sind Bereiche, wo gerade es genau fehlt, mal dieses konkrete Element reinzubringen und einfach mal einen Testraum zu haben, wo 100 Ansätze ausgetestet werden. Also es ist eine Mischung aus, wir sprechen mit Experten, es ist eine Mischung aus einem breiten Partizipationsprozess, wo viele ihre Perspektive einbringen können. Und es ist natürlich eine Mischung auch, was trauen wir uns zu und wo sehen wir, dass wir mit unserer Methode möglichst viel bewirken können.
Ein Thema, über das wir beide ja immer wieder sprechen, sind große Zukunftstrends. Und du hattest auch gerade die großen Zukunftsfragen angesprochen. Wenn du jetzt da mal den Finger drauf legen würdest, was sind die aktuell größten Zukunftsfragen, die euch beschäftigen, die du aber auch draußen in der Welt wahrnimmst? Und dann machen wir einen Schritt weiter und sprechen über die Trends und gleichzeitig auch, wie ich mich da informiert halten kann, wie ich nicht das Gefühl habe, hey, es ist so viel, was gerade passiert, es ist diese Komplexität, die erdrückt mich, sondern eher zu sagen, nee, ich krieg das auch irgendwie geclustert, kann da für mich einen Überblick behalten und bleibe so up to date und habe auch das Gefühl, okay, ich bin eher on top of things, als zu sagen, so, boah, krass, also das ist jetzt einfach nur noch zu viel Information.
Ja, also wir haben eine ganze Reihe an Zukunftsfragen, Schicksalsherausforderungen auf einer ersten Ebene und wir haben, glaube ich, eine zentrale Schicksalsfrage auf einer Metaebene. Und auf der ersten Ebene sind das Schocks wie Covid, das sind bedrohliche Entwicklungen wie der Klimakrise, das sind gesellschaftlich umwälzende Effekte wie die Digitalisierung mit allen Knock-on-Effekts, die wir da sehen, im Arbeitsmarkt, was es mit der Bildung macht. Das sind die Schocks, die jetzt in einer immer höheren Frequenz kommen. Und wenn wir jetzt auch über die Pandemie sprechen, dann dürfen wir uns nicht denken, naja, wir haben es im März geschafft und dann kommt 100 Jahre keine Pandemie mehr, weil die spanische Grippe war auch erst vor 100 Jahren. Sondern wenn man da genau hinschaut und einzelnen Quellen traut, die auch sozusagen epidemiologische Forschung betreiben, dann ist einfach aufgrund der Verschiebungen, auch der Dichte zwischen Mensch und Natur, dass auch mehr Pandemien einfach entstehen werden. Es sein kann, dass wir in 2 Jahren schon die nächste Pandemie haben. Die Fragestellung, die für mich entscheidend ist, ist, glauben wir, dass wir jetzt eine Zahl an Herausforderungen haben, die, wenn wir sie meistern, dann wieder in einen verklärten Zustand zurückkehren, wo wir sagen, in einen Ruhezustand, der keine Krisen hat, der keine Krisen kennt. Und wir müssen nur das überwinden, wir müssen sozusagen dieses Gewitter überleben und dann wird alles gut. Oder entwickeln wir ein Verständnis, das nicht so naiv ist, sondern das erkennt, dass die Herausforderungen, die wir haben, immer gravierender werden und immer höhere Frequenz haben. Und wenn wir das erkennen, dass wir die Herausforderungen der 10 Jahre, die wir in 10 Jahren haben werden, noch gar nicht teilweise kennen, und dass die nächste Herausforderung, die wie die Klimakrise ist, wir vielleicht auch noch nicht kennen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie machen wir ein Update in unserem Betriebssystem, das uns besser in die Lage bringt, mit diesen Schocks umzugehen. Und das ist für mich die entscheidende Frage auf der Metaebene. Nicht, dass wir uns nur darauf fokussieren, wie kriegen wir jetzt die 3, 4, 5 Krisen, die wir sehen können, unter Kontrolle. Weil dann fahren wir immer noch mit dem veralteten Betriebssystem, selbst wenn wir das schaffen. Was extrem schwer wird. Selbst wenn wir es schaffen, die Klimakrise mit unserem aktuellen Betriebssystem unter Kontrolle zu bringen, werden wir den nächsten Schock wieder viel zu spät erkennen, wieder viel zu lange uns aufhalten, den anzugehen. Das heißt, die Frage ist, wie gelingt es, dass wir in einer Demokratie diese Schocks, die auf uns zukommen, schnell genug in den Griff bekommen, schnell genug handeln? Und da ist für mich die Mischung aus einer experimentellen Gesellschaft, die also viel testet, weil also Testen immer die Antwort auf Komplexität ist. Und wir alle aus Startup-Welt kennen, dass Testen komplexer Dinge schneller ist, als ein großes Gesamtkonzept zu machen. Die Mischung aus dem Experimentellen wegen der Komplexität und dem Partizipativen, weil wir der Überzeugung sind, dass das nur in einem demokratischen Kontext passieren kann. Das heißt, nur wenn wir es schaffen, dass wir schnell genug auch eine Akzeptanz, zumindest eine 51-prozentige Akzeptanz in der Demokratie für tiefgreifende Veränderungen schaffen, dann kriegen wir es hin, dass wir schnell genug experimentell zur Lösung kommen, aber dass auch eine Akzeptanz entsteht, die wirklich auch demokratisch getragen ist. Und ich glaube, diesen Beweis, das ist für mich die Zukunftsfrage der nächsten 5 bis 10 Jahre, schaffen wir es in Europa zu beweisen, dass die Demokratie, wenn sie sozusagen sich selbst auch ein Update gibt, noch viel handlungsfähiger und schlagkräftiger ist als autokratische Systeme wie in China. Und ich glaube, das ist die eigentliche große Zukunftsfrage.
Ich möchte dazu eine Frage bzw. einen Gedanken ergänzen, und zwar, was ich mir häufig für Gedanken mache und was mich auch, wo mich deine Perspektive zu interessieren würde, ist, wie wir es auch schaffen können, Menschen zu sensibilisieren, auf Dinge zu reagieren, wo nicht diese unmittelbare Betroffenheit schon jetzt spürbar ist. Ich hatte das Gefühl, bei Covid zum Beispiel, da spürt jeder die Betroffenheit. Da merke ich, okay, jetzt ist Lockdown, jetzt kann ich gewisse Dinge nicht machen. Ich muss reagieren. Ich habe allein schon das Gefühl, so jetzt langsam bei der Klimakrise ist es so, okay, wir spüren zunehmend, Dinge verändern sich. So ich greife es nicht nur irgendwie im Abstrakten, so da ist eine Klimakrise und irgendwie die CO2-Werte und Dinge verändern sich, sondern ich merke so, okay, es hat auch auf mich eine unmittelbare Auswirkung. Ich glaube, und das ist das, was du unter der Komplexität beschrieben hast, wenn wir immer abwarten bis zu dem Punkt, dass wir diese unmittelbare Betroffenheit haben, wie es aktuell der Fall ist, dann werden wir irgendwann nicht mehr genügend Zeit haben, darauf zu reagieren. Und gleichzeitig glaube ich, dass es eine enorme Änderung im Mindset braucht, um zu sagen, so okay, ich kriege dieses Zusammenspiel aus kurzfristiger Betroffenheit und gleichzeitig dem langfristigen Blick, okay, was kommt da alles auf uns zu, oder dem mittelfristigen Blick, wie kriege ich das zusammen gedacht, dass ich heute schon gegebenenfalls auf Dinge reagiere, die mich heute noch nicht so imminent beziehungsweise so unmittelbar tangieren.
Ja, ich glaube, die Unfähigkeit des Menschen, die beschränkte Fähigkeit des Menschen, auf das Langfristige zu achten und das nicht nur rational zu verstehen, sondern auch die Dringlichkeit dann auch emotional zu spüren, das ist ja einerseits ja irgendwo auch ein, vielleicht auch unserer biologischen Geschichte geschuldet, dass wir halt meistens dann rennen, wenn der Säbelzahntiger schon hinter uns steht und wir den Atem schon spüren können. Und ich glaube, wir müssen antizipieren, dass das auch ein Stück weit ein Faktum ist, dass wir nicht von heute auf morgen verändern werden. Wir müssen uns aber fragen, wissen, dass wir diese Veranlagung haben, wie bauen wir uns Systeme oder wie bauen wir Mechanismen auf, die uns eine Erfahrung geben, ein Erleben geben, wo wir langfristige Konsequenzen schon ganz unmittelbar spüren. Mhm. Und wie können wir das fast künstlich kreieren? Weil wir wissen, dass wenn wir es warten, bis wir es auf natürliche Art und Weise zu spüren bekommen, es dann vielleicht schon zu spät ist. Ja. Und das eben, glaube ich, dass da auch Technologie eine Rolle spielen kann. Aber vor allem, glaube ich, braucht es Erleben, und Erleben schafft Empathie, und entsprechend, wenn wir über Gerechtigkeitsfragen sprechen, dann finden ja viele der wirklich problematischen Tendenzen auch heute schon statt. Also auch der Klimawandel ist ja schon seit Jahren erlebbar, nur für viele Menschen, die vielleicht in der westlichen Welt und im globalen Norden entscheiden, sind diese Dinge oftmals nicht erlebbar. Und da, glaube ich, müssen wir mehr Räume schaffen, um mal die Lebensrealitäten von Menschen in anderen Bereichen der Welt, aber vor allem auch in Situationen mit anderer sozioökonomischen, in Menschen mit in einer anderen sozioökonomischen Situation, die wirklich zu erleben. Und das muss, glaube ich, auch Teil der Bildung werden, sehr unterschiedliche Lebensrealitäten nicht nur zu verstehen, nicht nur in Statistiken zu lesen, sondern das zu erleben. Und ich glaube, wenn man zu Punkten kommen würde, wie zu sagen, naja, jeder Bundestagsabgeordnete, der in den Bundestag gewählt wird, muss gewisse Lebensrealitäten mal selbst einen Monat erlebt haben, bevor er wirklich in der Lage ist, darüber zu entscheiden und Verantwortung dafür zu übernehmen, dann kann das eben so aussehen, dass man sagt, naja, jemand, der am Ende Arbeitspolitik machen möchte, muss davor auch mal erlebt haben, wie es jemandem ergeht, welche Prozesse jemand erlebt, der seinen Job verloren hat. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Mechanismen einzubauen, weil wir wissen, dass ansonsten an Empathie fehlt, und wenn es an Empathie fehlt, dann kommt es dazu, dass Entscheidungsträger erst dann Dinge erkennen, wenn zum Beispiel die Revolution schon auf der Straße am Laufen ist, dann, glaube ich, können wir dieser gewissen menschlichen Unfähigkeit des Langfristigen können wir entgegnen, weil wir sozusagen unsere eigene Schwäche antizipieren und sie kompensieren.
Wir hatten letztes Jahr dazu mal ein Modell skizziert und auch versucht, das umzusetzen, wo wir mit Hilfe von einer Technologie wie Virtual Reality das greifbar und erlebbar zu machen, dass ich sage, ich kann in das Leben unterschiedlichster Menschen eintauchen, ich kann deren Alltag greifen. Klar, es ist nie zu 100% das Gleiche, wie es real erlebt zu haben, aber es kommt dem deutlich näher. Also es gab ja da schöne Beispiele mit Flüchtlingen, Flüchtlingscamps und vielen anderen Geschichten. Und wir hatten da auch mit dem Professor Harald Lesch zusammen mal darüber gesprochen, ob man eine Art Welt von morgen skizzieren kann, wo wir sagen, okay, das sind die großen Herausforderungen, die uns bevorstehen, das sind die Themen, auf die wir achten müssen. Und dann geben wir Leuten die Möglichkeit, das auch mal zu erleben. Und da war der Gedanke, das dann an öffentliche Orte zuzustellen, das in Museen zu bringen, das an Schulen zu bringen. Gut, jetzt Covid-bedingt ist VR gerade nicht ein Thema, was von der Distribution her gut klappt, aus Hygienegründen. Aber ich hoffe sehr, dass wir das irgendwann nochmal aufgreifen können, um genau das eben erlebbar und greifbar zu machen, was du gerade angesprochen hast.
Ich glaube, du brauchst unterschiedlichste Wege, wie du sagst, da kann Technologie eine Rolle spielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nur einen Teil beitragen kann. Ganz viel ist auch menschliche Begegnung und auch gerade, wenn es um Herausforderungen geht, wirklich auch zu erleben, wie es anderen dabei ergeht, weil ich glaube, der Mensch ist im Grunde gut. Ja. Und wo immer die Handlungen nicht gut sind, auch auf Entscheidungsträgerebene, ist es eben oftmals auch eine fehlende Sensibilisierung. Mhm.
Lass uns doch mal kurz den Schritt zurück machen zu den Zukunftstrends. Philipp, wie schaffst du es da für dich, den Überblick zu behalten und zu sehen, okay, das sind die Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte? Ist das viel gut? Ich vermute mal, das ist jetzt deiner Arbeit geschuldet, dass du natürlich sehr, sehr viel und dich jeden Tag damit auseinandersetzt, viele Einblicke bekommst. Aber was würdest du vielleicht den Zuhörern empfehlen, die sagen, wow, ich hätte gerne auch dieses umfassende Verständnis, würde mich gerne mit unterschiedlichen Themen auseinanderzusetzen, auch in der Tiefe und sie durchdringen, ohne das Gefühl zu haben, so krass, ich bin so überfordert.
Also ich glaube, es hilft, mir helfen Podcasts unglaublich.
Welche kannst du empfehlen, außer unseren? Nein, Quatsch.
Ich wollte gerade sagen, also das ist schon mal ja die erste Verpflichtung. Also verschiedenste Podcasts. Einmal ein Podcast, der sehr in die Tiefe geht, ist der Podcast von der Zeit, Alles gesagt, die mit einzelnen Persönlichkeiten wirklich so Rundumschläge machen. Da sitzen dann teilweise Gäste wie Harari 4-5 Stunden in dem Podcast. Wow. Luisa Neubauer, glaube ich, war mal 8,5 Stunden da drin. Also das sind sehr ausführliche Diskussionen, die ich schätze, weil ich glaube, wir müssen über die Tagespolitik hinausgehen. Wir müssen über die Tagesberichterstattung hinausgehen. Mhm. Die Zusammenhänge werden erst klar, auch mit einer gewissen Zeit. Wenn es eine gewisse Zeitspanne ist, lässt sich nicht alles auf 20 Sekunden reduzieren. Deswegen bin ich schon hingegangen, mehr dazu gekommen, weniger eine Vielfalt an Artikeln zu konsumieren und zu schauen, dass ich alle Artikel, die ja in der Tagesschau sind, zu lesen. Weil das, worum es eigentlich geht, sind die Zusammenhänge, die großen Linien zu erkennen, die Trends. Und da ist es besser, sich zu beschränken auf einige wenige, lieber mal die Perspektive von einer Person, wie einem Harari, aber oder einem ehemaligen Minister, wie dem Thomas de Maizière, der auch bei Alles gesagt Podcast zu Gast war, so wie einem mal 4 Stunden zuzuhören und aus einer Perspektive mal so alle Themen abgefrühstückt zu bekommen. Ja. Da geht es natürlich, wenn so ein Thomas de Maizière spricht, der spricht dann über unser politisches System, über das Parteiensystem, über die Kanzlerschaft von Angela Merkel, grundsätzlich über die Flüchtlingskrise, über den Mauerfall. Aber das sind Einblicke, die viel holistischer sind, als wenn man nur diese News-Bytes jeden Tag zu sich nimmt.
Vielen Dank. Ich würde abschließend dich gerne noch eine persönliche Sache fragen, Philipp, weil es mich schon immer wieder beeindruckt, einfach deinen Tatendrang und auch die Begeisterung und gleichzeitig aber auch die Dringlichkeit, mit der du Themen verfolgst, mitzuerleben. Und in unserem allerersten Gespräch, das ich eingangs schon erwähnt hatte, haben wir darüber gesprochen, da meintest du, und es würde mich interessieren, ob das immer noch was ist, was du als nicht unbedingt Werkzeug, aber als vielleicht Hintergedanken nutzt in deinem Alltag, wo du darüber gesprochen hast, dass der Bezug oder sich immer wieder zu vergegenwärtigen, so wie Heidegger das eigentlich gedacht hat, diese eigene Vergänglichkeit, diese eigene Sterblichkeit, dass das dazu führt, zu sagen, und das hat ja auch Steve Jobs in seiner sehr bekannten Stanford-Rede angesprochen, da entsteht dann automatisch ein Tatendrang. Da kannst du gar nicht sagen, und jetzt lege ich die Füße hoch und warte mal ab. Klar, wenn man ewig leben würde, dann hast du keine Dringlichkeit und dann hast du keinen Tatendrang. Ist das noch was, wo du sagst, das siehst du jetzt 3 Jahre später immer noch so, oder wie, so, woher kommt das bei dir?
Ja, ich würde sagen 2 Dinge. Einmal, weiterhin diese Vorstellung der Endlichkeit ist vielleicht das kraftvollste Instrument und die kraftvollste Frage, die man sich selbst stellen kann. Weil wenn man das tut, verschwinden jegliche unnötige Ängste, jegliche unnötige, ich sag mal, Autoritätshörigkeit. Da geht's nicht mehr, wenn man sich die Endlichkeitsfrage stellt, dann geht's nicht darum, wer denkt was über mich und muss ich jedem gefallen. Da geht es dann vielmehr darum, wie begegne ich auch jedem Menschen, wie schaffe ich es, der Dreckheit zu entkommen, wie schaffe ich es, so einer gesellschaftlichen Dreckheit auch zu entkommen, wie kann ich schaffen, mich überhaupt nicht auf den Zynismus von vielen Menschen einzulassen. Das ist mit Sicherheit eine der stärksten Fragen. Und kombiniert aber mit dem starken Gefühl, dass wenn man so viele Privilegien und so viele Möglichkeiten bekommt und bekommen hat, dann hat man einfach die Verantwortung, das Größte draus zu machen. Und das Größte definiert eben für den größten Mehrwert für andere. Und wenn man so viele Privilegien hat und so viele Zugänge, dann darf man sich nicht die dünnen Bretter aussuchen, sondern muss man sich die dicken Bretter aussuchen. Und das ist, glaube ich, so das zweite. Also die Endlichkeit verbunden mit der Verantwortung der Privilegien.
Philipp, ich möchte mich an der Stelle bei dir bedanken. Ich muss sagen, dass ich es sehr, sehr inspirierend finde, mit dir zu sprechen, und ich will dir sagen, wieso. Es gibt, mein Lieblingsbuch ist, oder für mich eins der großartigsten Werke, was hier verfasst wurde, sind die Brüder Karamasow und Dostojewski. Und ganz zum Schluss von diesem Werk gibt es diese berühmte Rede am Stein von Aljoscha, von dem Hauptcharakter, wo er nochmal mit den Kindern spricht, die ihn in dem ganzen Buch begleitet haben. Und da gibt's eine Stelle, da sagt er: Kinder, wie schön ist das Leben, wenn man nur das Richtige und das Gute tut. Und du bist da für mich wirklich ein Vorbild, was dieses Handeln angeht. Zu sagen, zu erkennen, was ist für mich das Richtige, was ist das Gute, und dann das Leben entsprechend zu führen. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Und ja, es war wieder eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute für die weiteren Projekte. Wir werden euren Hackathon und die Themen, die wir besprochen haben, verlinken. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald mal wieder. Und ja, alles Gute.
Und mach weiter so. Danke für das Gespräch. Und an alle, die sich angesprochen fühlen, große Einladung. Die aktuelle Zeit erfordert das Handeln von uns allen. Das wird auch in den nächsten Jahren nicht anders werden. Lasst uns gemeinsam das tun, was die Zeit von uns erfordert. Danke.